begrüße dich. Wenn dein Körper flüstert, schreit oder vielleicht auch gar nichts mehr sagt, dann bist du hier genau richtig. Denn dein Körper ist nicht kaputt. Er trägt deine ganze Geschichte und erwartet darauf, gehört zu werden. Ich bin Martina, seit 25 Jahren Apothekerin, Psychosomatik-Coachin, mentale Projektorin und die Brücke zwischen der klassischen Schulmedizin und deiner inneren Weisheit. Ich bin da für Menschen, die lange perfekt funktioniert haben und leise spüren, dass etwas nicht mehr stimmt. Weil ich selbst dort war und weil ich weiß, es gibt so viel mehr. Hier bekommst du keine Lösungen von der Stange, sondern ehrliche Fragen, tiefe Sichtweisen, nicht grell, aber klar. Ich spreche über Psychosomatik, das Nervensystem, die Körperweisheiten und vor allem über das, was zwischen den Zeilen heilt. Willkommen, dein Platz ist schon warm. Lass uns loslegen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Symptomgeflüster, Ehrlichkeit auf Zellniveau. Bluthochdruck ist so ein Thema, bei dem man innerlich oft denkt, okay, Zahl zu hoch, Tablette drauf, fertig. Und ich verstehe das. Nur diese Zahl ist nicht nur ein Messwert. Sie ist ein Hinweis darauf, wie dein gesamtes Regulationssystem gerade tickt. Und das Spannende ist, du kannst dich dabei vollkommen gesund fühlen und trotzdem läuft im Hintergrund eine Dauerlast. Heute machen wir diese Unsichtbarkeit sichtbar. Und zwar so, dass du danach weißt, was genau steigt da eigentlich und warum. Und bevor wir eintauchen, ein kurzer Einschub in eigener Sache. Wenn du hier regelmäßig zuhörst, dann weißt du, es geht nie nur alleine um das Symptom. Nicht bei Migräne, nicht bei Reizdarm und auch nicht bei Bluthochdruck. Und auch nicht bei dem, was dich vielleicht gerade beschäftigt. Gesundheit ist individuell, Symptome sind individuell. Und genau deshalb braucht sie manchmal mehr als Standardlösungen. One size fits all wird der Situation oft nicht gerecht. Am Ende dieser Folge teile ich etwas mit dir, das genau dort ansetzt. Also hör bitte bis zum Schluss. Ja, und mit diesem gemeinen Cliffhanger starten wir mit Volldampf in die heutige Folge hinein. Denn vielleicht hast du schon beim Zuhören gemerkt, allein das Wort Bluthochdruck löst bei dem einen oder anderen entweder ein Schulternzucken aus oder ein leichtes Zusammenziehen im Bauch. Und beides ist verständlich. Und beides ist Teil des Problems, weil dieses Thema so oft entweder unterschätzt oder komplett verdrängt wird. Ja, eine Volkskrankheit, eine Zivilisationskrankheit, ein medizinischer Dauerbrenner mit erstaunlich wenig Aufregung für das, was da so alles dahinter steckt. Lass uns also reden über die Hypertonie, den Bluthochdruck. Und ich sag's dir gleich vorneweg, ich muss ein bisschen aufpassen, dass meine Begeisterung mich nicht komplett wegreißt, denn es gibt kaum ein Thema, das sich so wunderbar erklären lässt. Von der Physiologie, der Pathophysiologie, der Wirkmechanismen der Arzneistoffe über die Psychosomatik bis hin zur Gesellschaft und das alles gleichzeitig so unterschätzt ist. Bluthochdruck hat dieses Image von, ach ja, haben viele. Und genau dieses, ach ja, ist das Problem. Weil haben viele beruhigt unser Gehirn. Das klingt nach Normalität. Und Normalität klingt nach, dann muss ich mich nicht kümmern. Und genau so entstehen stille Risiken. Vielleicht fangen wir damit an, wie es eben für viele auch beginnt. Du bist wegen irgendwas anderem beim Arzt, beim Check-up, beim Impfen, beim ich brauche mal eben eine Überweisung. Der Blutdruck wird gemessen. Absolute Routine, Ärmel hoch, Manschette drum. Und dann kommt auf einmal dieser Satz, der Blutdruck ist ein bisschen hoch. Wir beobachten das mal. Ein bisschen hoch. Das klingt harmlos, fast schon niedlich. Das klingt wie, ich habe ein bisschen zu viel Salz in die Suppe gemacht oder ich war gestern ein bisschen zu spät im Bett. Und dann passiert etwas typisch Menschliches. Man beobachtet, ja, man misst gelegentlich, man nimmt es zur Kenntnis und lebt weiter, macht weiter wie bisher, weil man sich ja nicht krank fühlt. Und genau hier ist der psychologische Knackpunkt. Unser Gehirn reagiert auf Schmerz, auf akute Bedrohung, auf sichtbare Wunden. Es reagiert viel schlechter auf schleichende Prozesse. Bluthochdruck an sich ist erstmal kein Drama, er ist ein Hintergrundprogramm. Und genau das ist eine der perfidesten Eigenschaften von Bluthochdruck. Er fühlt sich oft nach nichts an, während er leise sehr konsequent anfängt, Dinge zu verändern. Wie ein Wasserhahn, der über Jahre hinweg minimalst tropft. Und irgendwann stellst du fest, der Schrank darunter ist morsch. Huch, wie konnte das denn passieren? Nun ja, steter Tropfen und so und Zeit. Bevor ich mit dir in die Tiefe gehe, lass mich dir ein Bild geben, das ich immer benutze, wenn ich die Hypertonie erkläre. Stell dir deinen Körper als eine Art Gartenschlauchsystem vor. Die Schläuche sind deine Blutgefäße, die Pumpe ist dein Herz. Der Abfluss bzw. der Hahn, mit dem du Wasser aus dem System rauslassen kannst, sind deine Nieren. Und die Steuerzentrale, die entscheidet, wie stark gepumpt wird, wie weit oder wie eng die Schläuche sind, wie viel Wasser im System bleibt, das ist dein Gehirn, dein autonomes Nervensystem und auch deine Hormonsysteme. Und wenn du jetzt denkst, ach, das klingt jetzt doch ein bisschen sehr nach Technik, bleib kurz dabei, weil genau dieses Bild später der Schlüssel ist, um zu verstehen, warum Medikamente helfen können, aber auch, warum Lebensumstände überhaupt so eine große Rolle spielen. Lass uns mit diesem System ein wenig spielen, damit du dich etwas einfinden kannst. Warum messen wir zwei Werte, nämlich den systolischen und den diastolischen Wert? Die Pumpe arbeitet nicht wie ein Wasserwerk im Dauerbetrieb, sondern stoßweise. Dein Herz pumpt in Wellen. Schlag, das Blut wird in den Körper gepresst, Pause. Die Herzkammern füllen sich wieder. Schlag, erneutes Pressen in den Körper, Pause, wieder auffüllen. Das System lebt vom Rhythmus. Und Rhythmus ist hier nicht nur ein schönes Wort, sondern Rhythmus bedeutet auch Regeneration. Rhythmus heißt Belastung, Entlastung, Belastung, Entlastung. Und genau das ist später auch psychosomatisch relevant. Kommen wir nun dazu, was diese zwei Werte aussagen. Zum einen gibt es, wie gesagt, den systolischen Wert. Das ist der Auswurfdruck, wenn die Pumpe aktiv ins System drückt. In real messen wir damit die Wasserwelle bzw. die Blutwelle, die das Herz durch unseren Körper schickt und die Blutgefäße dadurch etwas weitet. Der sogenannte diastolische Wert ist der Grunddruck, der in der Pause im Schlauchsystem verbleibt. Die Blutgefäße, die sich kurzfristig durch den Auswurfdruck gedehnt haben, passen sich wieder dem Grunddruck durch die gegebene Flüssigkeitsmenge an. Das ist also der Druck, der dauerhaft auf unseren Gefäßen lastet. Du kannst dir vorstellen, wenn dauerhaft zu viel Wasser und damit zu viel Druck auf die Gummischläuche in unserem System wirkt, wird das auf die Dauer einen Einfluss haben. Viele Menschen achten fast nur auf den großen Wert, den hohen Wert, weil der halt dramatischer klingt. Aber der diastolische Druck ist wie der Dauerton im Hintergrund. Nicht laut, aber tatsächlich umso wichtiger, denn er ist die Dauerbelastung auf unseren Gefäßen. Und weitergehend wird nun auch klar, warum zum Beispiel das Alter eine Rolle spielt. Wenn die Schläuche mit der Zeit starrer werden, weniger elastisch, weniger federnd, dann knallt die Druckwelle stärker durch. Das ist ein Teil der Erklärung, warum besonders der systolische Blutdruck im Alter oft ansteigt. Nicht, weil plötzlich alle älteren Menschen falsch leben, sondern weil die Materialeigenschaften sich verändern. Das erklärt übrigens auch, warum die oft auf alternativen Plattformen propagierte Allheilmethode, du musst nur entspannen, manchmal einfach zu kurz greift. Ja, warum brauchen wir überhaupt so etwas wie Blutdruck? Danke, dass du fragst. Weil Blut eben nicht nur Wasser ist, wie in unserem Gartenschlauchbild. Es ist ein Transportmittel. Sauerstoff, Glukose, also Zucker, Hormone, Immunzellen, Wärme, Informationen, Abfall und so weiter und so fort. Jede einzelne Zelle ist darauf angewiesen, dass da etwas ankommt und auch wieder wegtransportiert wird. Und zwar kontinuierlich. Auch gegen die Schwerkraft. Auch nachts. Auch wenn du schläfst und von all dem nichts bewusst steuern könntest, was hier eh nicht möglich ist. Druck ist also per se erstmal nichts Böses. Druck bedeutet im Gegenteil sogar Leben. Und gleichzeitig erklärt genau das, warum zu wenig Druck genauso problematisch sein kann wie zu viel, nur halt anders. Wem schon einmal schwarz vor Augen geworden ist beim Aufstehen, kennt das Gefühl von Minderversorgung. Das Gehirn ist da wenig kompromissbereit. Es will konstant beliefert werden. Und wenn es nicht bekommt, was es braucht, wird es sehr, sehr schnell, sehr deutlich. Vielleicht hilft an dieser Stelle dieser alte Spruch, der medizinisch halb ironisch, halb ernst gemeint ist. Bei Hypotonie, also dem niedrigen Blutdruck, fühlt man sich schlecht, lebt aber oft gesünder und länger. Bei der Hypertonie, also dem hohen Blutdruck, fühlt man sich gut und lebt unter Umständen ungesünder und kürzer. Und genau da liegt die Krux. Bluthochdruck fühlt sich oft nach nichts an, zumindest solange er moderat erhöht ist. Wir reden hier nicht von Hochdruckkrisen, das ist ein ganz anderes Kaliber. Aber hier in diesem Fall keine Sirene, kein dramatischer Schmerz, kein klarer Marker im Alltag. Und während du funktionierst, Termine hältst, Verantwortung trägst, wächst im Hintergrund eine Dauerlast. Und wenn du zu den Menschen gehörst, die viel tragen, viel halten, viel noch eben schnell machen und erledigen, dann ist diese Folge sehr wahrscheinlich nicht zufällig bei dir gelandet. Die Weltgesundheitsorganisation beschreibt Hypertonie seit Jahren als eines der größten globalen Gesundheitsrisiken. Nicht nur wegen der Häufigkeit, sondern weil ein erheblicher Teil der Betroffenen entweder nichts davon weiß oder nicht ausreichend eingestellt ist. Dieses Unentdecktsein ist kein Detail, es ist tatsächlich ein ganz großes Problem. Das Bittere daran ist, du kannst sehr gesund wirken, sehr leistungsfähig sein, und im Hintergrund läuft ein Parameter seit Jahren außerhalb der Komfortzone. Und wenn wir da kurz nüchtern draufschauen, eine große Meta-Analyse im Lancet aus 2021, in der Daten aus randomisierten Studien mit mehreren hunderttausend Teilnehmenden zusammengeführt wurden, zeigte, dass bereits eine Senkung des systolischen Blutdrucks um nur 5 Punkte das Risiko für schwere kardiovaskuläre Ereignisse im Mittel um etwa 10% reduzieren kann. 5 Punkte. Das ist auf einem analogen Messgerät ein kaum sichtbarer Ausschlag. Für deine Gefäße über Jahre gerechnet ist es ein immenser Unterschied in der, verzeih mir das Wort, Materialermüdung. Ja, und das ist einer dieser Momente, wo die Mathematik plötzlich emotional werden kann. Ein kleiner Wertunterschied heute kann in 10 Jahren der Unterschied sein zwischen alles gut und warum jetzt? Er war doch noch gar nicht so alt. Biologisch betrachtet entsteht ein Blutdruck aus einem permanenten Verhandlungsprozess zwischen Herzzeitvolumen, Gefäßwiderstand und Blutvolumen. Pumpe, Schlauchweite, Flüssigkeitsmenge. Ein System, das in jeder Sekunde neu justiert wird, abhängig von Schlaf, Hormonen, der Temperatur, Bewegung, Stress, Gedanken, Mahlzeiten. Und ja, auch Gedanken. Nicht, weil Gedanken magisch sind, sondern weil Gedanken biochemische Zustände erzeugen können. Dein Nervensystem hört immer zu, was du dir über die Welt, deine Situation und dein Leben erzählst. Trotzdem möchte ich hier noch einmal betonen, Blutdruck ist keine Charaktereigenschaft, die festgelegt ist, kein so bin ich. Der Blutdruck ist tatsächlich eine Momentaufnahme deines Regulationszustandes. Darum ist es so wichtig, daheim reproduzierbar, das heißt zur gleichen Tageszeit und unter gleichen Bedingungen zu messen, sonst sind die Werte nur bedingt miteinander vergleichbar. Ein einzelner Messwert ist wie ein einzelnes Foto aus einem Film aufgenommen. Es sagt etwas aus, ja, aber nicht alles. Muster sind in diesem Fall wichtiger als Momentaufnahmen. Der Blutdruck passt sich an die Anforderungen an. In der Aktivierung wird er hochgehen, in der Entspannung wieder absenken. Das ist im Kern ein gesundes System. Hochfahren können, um Leistungsfähigkeit zu garantieren, und dann aber eben auch wieder runterfahren können, um sich zu erholen. Problematisch wird es erst, wenn aus einer Anpassung eine Gewohnheit wird. Wenn das System sich auf hoch einpendelt, weil es zu selten echte Entwarnung und Zeit für Erholung bekommt. Kleiner Side-Fact: Evolutionsbiologisch geht man davon aus, dass unsere Vorfahren den größten Teil ihrer Tage im sogenannten parasympathischen Zustand verbracht haben, also Regeneration, Verdauung, Ruhe und nur immer wieder kurze Zeitabschnitte im sogenannten Sympathikus, also mit Adrenalin oder Cortisol im Blut. Wenn du dir einen durchschnittlichen normalen Tag in der heutigen Zeit vorstellst, wirst du feststellen, dass sich das Verhältnis wahrscheinlich eher umgekehrt haben wird. Ja, und nun wird es spannend, denn warum entgleist Blutdruck überhaupt? Und jetzt kommt ein Detail, das fast beiläufig ist, aber eigentlich alles verändert. Wenn wir nämlich über Bluthochdruck sprechen, dann sprechen wir in etwa 90-95% der Fälle über eine sogenannte primäre oder idiopathische Hypertonie. Das heißt, es gibt keine klar identifizierbare einzelne Ursache. Idiopathisch ist immer so der nette Ausdruck für ich weiß nicht, woher es kommt, nur mal so. In diesem Fall, ja, es ist kein Tumor, es ist keine verengte Nierenarterie, es ist kein isolierter hormoneller Defekt. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle findet man eben nichts Konkretes. Und das ist für viele erstmal total irritierend, weil wir es so lieben, wenn Dinge einen klaren Namen und einen klaren Auslöser haben. Da ist das Problem und letztendlich daraus folgend, da ist die Lösung. Das ist allerdings tatsächlich kein diagnostisches Versagen, sondern es ist einfach eine epidemiologische Realität. Internationale Leitlinien und große populationsbasierte Erhebungen zeigen seit Jahren genau dieses Verhältnis. Nur etwa 5-10% aller Hypertonieformen sind sekundär, also eindeutig auf eine klar benennbare organische Ursache zurückzuführen. Lass diese Zahl mal einen Moment wirken. 9 von 10 Menschen mit Bluthochdruck haben nichts, was im klassischen Sinne kaputt ist, sondern sie haben ein System, das sich verschoben hat. Gefäße, Nervensystem, Nieren, Hormone, Stoffwechsel, sie haben sich gemeinsam auf einen höheren Druck eingestellt. Und genau hier wird es spannend, denn idiopathisch bedeutet nicht ursachlos. Es bedeutet, die Ursache ist komplex. Sie ist verteilt, sie ist systemisch. Und das ist der Punkt, an dem wir aufhören sollten, nach dem einen Defekt zu suchen und am besten anfangen sollten, das Zusammenspiel zu verstehen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist es eben genau die ehrliche Antwort. Selten entsteht Bluthochdruck aus einem einzigen Grund. Er ist kein isoliertes Organversagen. Er ist das Ergebnis eines Systems, das sich über Jahre feinjustiert hat und irgendwann beschließt, dass hoch offenbar der neue Normalzustand. Damit kommen wir zu einem Faktor, der biologisch enorm mächtig ist, nämlich dem Stress. Und zwar nicht als Modewort, nicht als du solltest mal entspannen, sondern als ein Dauerzustand in unserem Nervensystem. Wenn dein Gehirn Gefahr wahrnimmt und es unterscheidet dabei erstaunlich schlecht zwischen einem Säbelzahntiger und einer Deadline, zwischen existenzieller Bedrohung und chronischer Selbstüberforderung, dann aktiviert es den Sympathikus. Adrenalin, Noradrenalin, der Puls steigt, die Gefäße ziehen sich zusammen, der Druck geht hoch. Das ist brillant. Das rettet Leben unter Umständen, kurzfristig. Was wir heute wissen, und das ist keine diffuse Theorie, sondern neurobiologisch sauber belegt, ist, dass unser autonomes Nervensystem kaum trennt zwischen physischer Bedrohung und psychischer Daueranspannung. Eine prospektive Kohortenstudie aus 2021 aus dem Journal of the American College of Cardiology zeigte, dass chronisch erhöhte Stressbelastung mit signifikant höheren kardiovaskulären Ereignissen assoziiert ist, sprich Herzinfarkt und Ähnliches. Vermittelt unter anderem über eine gesteigerte Aktivität der Amygdala, nämlich unserem Alarmzentrum im Gehirn. Das heißt, Dauerstress ist kein Gefühl, er ist tatsächlich messbar. Er ist messbar im Gehirn, in den Gefäßen und auch in Ereignisraten. Ja, und das ist so entlastend irgendwo wie auch unbequem zugleich, denn du kannst dir Stress nicht einfach wegdenken. Du kannst ihn aber verstehen und dann versuchen, anders zu regulieren. Wenn du aber alles so weiterlaufen lässt wie bisher, nun ja, dein Körper gewöhnt sich daran. Blutdruck ist adaptiv. Wenn du über Jahre im Modus leicht angespannt lebst, nie völlig eskalierend, aber auch nie wirklich in tiefer Entwarnung, dann verschiebt sich dein innerer Referenzwert. In der Physiologie nennt man das Resetting. Das System kalibriert sich neu. 130, kein Alarm mehr. 140 fühlt sich normal an. 150 wird toleriert und du merkst nichts. Nebenher, ein kleiner, aber faszinierender Exkurs ist der sogenannte White Coat Effekt, auf Deutsch Weißkittel-Effekt. Studien zeigen, dass etwa 20-30% der Menschen in einer Arztpraxis höhere Blutdruckwerte haben als zu Hause. Allein der Kontext Untersuchung reicht, um das autonome Nervensystem zu aktivieren. Das ist keine Einbildung. Und es funktioniert übrigens auch andersrum. Ich gebe zu, ich habe das nerdig getestet. Meine Werte sind völlig in Ordnung, aber als ehemalige Leistungssportlerin liebe ich, zumindest in diesem Kontext, niedrige Zahlen. Niedriger Puls, niedriger Blutdruck, cool. Also habe ich beim Messen bewusst ruhig geatmet, nicht gesprochen, mich gesammelt. Und ja, es funktioniert. Das soll jetzt kein Aufruf zur Manipulation von Messwerten sein. Es zeigt nur, so wie Angst und Anspannung den Druck steigern, kann bewusste Regulation ihn senken, zumindest kurzfristig. Und durch kleine, echte Pausen sogar mehrfach am Tag. Das ist kein Trick, das ist tatsächlich Neurophysiologie. Dein Körper kann runterregulieren, oft schneller als dein Kopf glaubt. Und genau das ist trainierbar. Ja, aber Stress ist nicht die einzige Achse. Bluthochdruck entsteht nicht nur durch enge Gefäße. Es entsteht auch durch zu viel Volumen im System. Und hier kommen deine Nieren ins Spiel. Diese stille, oft unterschätzte Regulator. Die Niere entscheidet, wie viel Flüssigkeit im Körper verbleibt. Und sie tut das über ein hormonelles Netzwerk, das in seiner Feinheit wirklich beeindruckend ist. Das sogenannte, Achtung, Renin-Angiotensin-Aldosteron-System. Hier greifen übrigens einige Arzneistoffe an, total faszinierend. Wird es aktiviert, zum Beispiel durch Stress, durch große Salzaufnahme, zum Beispiel durch unsere Nahrung, durch genetische Disposition oder auch verminderte Nierendurchblutung, dann ziehen sich die Gefäße zusammen und zusätzlich wird Wasser zurückgehalten. Im Gartenschlauchsystem würde das bedeuten, dass wir zum einen den Durchschnitt der Schläuche verringern, gleichzeitig aber auch den Hahn zudrehen und verhindern, dass sich die Menge an Wasser verringert. Mehr Volumen bei engeren Gefäßen bedeutet mehr Druck. Eine große genomweite Analyse, die 2017 im Nature Genetics veröffentlicht wurde und mit über 300.000 Teilnehmern durchgeführt wurde, identifizierte zahlreiche Genvarianten, die genau diese Regulationsachsen beeinflussen. Ja, es gibt eine genetische Komponente. Aber Gene sind Disposition, sie sind kein Schicksal. Anders ausgedrückt, sie definieren die Bühne, das Stück selber wird aber durch deinen Lebensstil, durch die Umwelt und durch Erfahrungen geschrieben. Und das ist tatsächlich der Punkt, an dem Selbstverantwortung beginnt. Nicht als Selbstoptimierung und erneute Punkte auf der To-Do-Liste, sondern als ich verstehe das Ganze und ich übernehme Einfluss dort, wo dieser eben möglich ist. Und damit wird es psychosomatisch interessant. Denn chronischer Stress ist nicht nur Termindruck. Er ist auch ein inneres Narrativ. Ich muss das schaffen. Ich halte das aus. Ich funktioniere. Selbstverständlich. Verantwortung ohne Pause, Stärke ohne Entlastung. Und ich sage das ganz bewusst. Viele Menschen mit Bluthochdruck sind nicht zu schwach, sind nicht krank. Sie sind zu lange stark. Und das ist etwas völlig anderes. In der Psychokardiologie ist das tatsächlich kein Randthema. Kurzer Einschub an dieser Stelle, weil ich das so unfassbar interessant finde. Ja, tatsächlich, es gibt das Fachgebiet der Psychokardiologie. Weil es eben so viele Beweise dafür gibt, dass die Psyche und das Herz in engen Wechselwirkungen stehen. So gibt es bei ca. 40% der Herzpatienten psychische Reaktionen wie Ängste oder Depressionen und diese wiederum beeinflussen den Verlauf der Herzerkrankung negativ. Noch etwas Interessantes. Es gibt in den USA eine seit 1948 laufende Studie der National Heart Institute, die über Generationen hinweg, und wir sind mittlerweile in der, glaube ich, dritten Generation, beobachtet und untersucht, welche Risikofaktoren es im Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen gibt. Gestartet ist sie mit etwas über 5000 Teilnehmern in der Kleinstadt Framingham, die zu dem Zeitpunkt noch keine diagnostizierten Herz-Kreislauf-Erkrankungen hatten. Diese Menschen wurden alle 2 Jahre zu ihrem Gesundheitszustand und ihren Lebensumständen befragt. Die Studie ist jetzt nicht unumstritten, das sei an dieser Stelle auch gesagt, aber sie hat essentielle Risikofaktoren herausgefunden, die heutzutage absolutes Basiswissen und gut erforscht sind. Warum erzähle ich das? Weil durch diese unfassbar große Datenmenge über einen so langen Zeitraum hinweg auch Dinge nachträglich beobachtet werden können, auf die ansonsten eher nicht aktiv geachtet werden würde. Zum Beispiel das Thema Herz-Kreislauf und Emotionen. Für dich und mich ist es mittlerweile ein alter Hut. Depressionen, Angstzustände und Stress, aber Achtung, hier geht es besonders um den subjektiv wahrgenommenen Stress, erhöhen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Soweit, so gut. Spannend waren die Beobachtungen aber auch zum Thema unterdrückte Wut. Besonders Frauen, die Wut unterdrückten, also nicht zeigten oder irgendwie anders besprachen, hatten genauso eine höhere Prävalenz wie sogenannte Typ-A-Verhaltenstypen. Typ-A-Verhaltenstypen bezeichnet eine Persönlichkeitsstruktur, die ein hohes Maß an täglichem Stress gepaart mit emotionaler Labilität, einer Grundanspannung, Wut und auch anhaltende Feindseligkeit aufzeichnen. Daneben auch das Gefühl von Einsamkeit gilt seitdem als Risikofaktor. Auf der anderen Seite wiederum zeigt sich, dass Menschen, die glücklich sind, beziehungsweise ihrer Aussage nach ein zufriedenes Leben mit ausreichend Sozialkontakten führen, tatsächlich davon profitieren und gesünder sind. Zusammenfassend zeigt die Framingham-Studie, dass das emotionale Befinden, insbesondere Glück auf der einen Seite, Stress auf der anderen Seite, nicht nur ein individuelles Empfinden ist, sondern ein kollektives Phänomen, das sich stark auf die physische Herzgesundheit auswirkt. Wichtig, das heißt nicht, dass du schuld bist. Das heißt nur, dein Gefäßsystem existiert nicht losgelöst von deinem Erleben. Und wenn du in dir gerade so ein Oh spürst, hoffentlich nicht, weil du dich ertappt fühlst, sondern weil es plötzlich Sinn ergibt. Und dann bist du genau da, wo Veränderung tatsächlich möglich ist. Ja, weg von den Emotionen gibt es da noch einen Faktor, der fast schon banal klingt und doch hochrelevant ist, häufig aber vernachlässigt wird, nämlich der Schlaf. Eine Meta-Analyse im European Heart Journal von 2019 zeigte, dass eine dauerhaft reduzierte Schlafdauer von unter 6 Stunden pro Nacht signifikant mit der Hypertonie assoziiert ist. Und warum? Weil der Körper nachts normalerweise in den sogenannten Dipping-Modus geht. Der Blutdruck sinkt um etwa 10-20%. Dieses nächtliche Absinken ist ein echtes Regenerationsfenster für unsere Gefäße. Bleibt dieses Dipping aus, etwa bei, hier haben wir es wieder, chronischem Stress, bei Schichtarbeit, bei Schlafapnoe oder permanenter innerer Alarmierung, fehlt dem System die Pause. Und, an dieser Stelle ganz spannend, Menschen ohne dieses nächtliche Absinken, sogenannte Non-Dipper, haben ein deutlich höheres Risiko für Schlaganfall und Herzinfarkt, selbst wenn ihre Tageswerte nur moderat erhöht sind. Es geht also nicht nur um die Höhe der Blutdruckwerte, es geht auch hier um einen Rhythmus. Gehen wir noch ein Stück tiefer. Die Gefäße sind keine starren Rohre. Sie sind lebendige, hormonell aktive Strukturen. Ihre Innenauskleidung, das sogenannte Endothel, produziert unter anderem Stickstoffmonoxid, ein Molekül, das Gefäße weitstellt und auch schützt. Chronischer Stress, Rauchen, Bewegungsmangel und entzündliche Prozesse reduzieren aber diese Stickstoffmonoxid-Verfügbarkeit. Die Gefäße verlieren an Elastizität. Sie reagieren starrer. Das ist keine plötzlich kommende Katastrophe, sondern es ist eher eine langsame Materialermüdung. Ja, und hier kommt hoffentlich vielleicht der ermutigendste Teil. Wir haben Einfluss auf die ganze Geschichte. Eine systematische Übersichtsarbeit im British Journal of Sports Medicine aus 2022 zeigte, dass regelmäßige aerobe Bewegungen, also moderater Ausdauersport, bei dem man sich noch unterhalten kann, systolische Blutdruckwerte im Mittel um 5-8 Punkte senken kann. Und wir erinnern uns, schon 5 Punkte weniger bedeuten etwa 10% weniger schwere kardiovaskuläre Ereignisse. Moderate Bewegung kann also in ihrer Wirkung mit einer medikamentösen Monotherapie vergleichbar sein. Das heißt jetzt nicht Sport statt Medikamente. Es heißt aber, Bewegung ist Medizin. Und manchmal ist sie der Teil, der dein System nicht nur dämpft, sondern wirklich reguliert, weil, nun ja, regelmäßiger Sport wirkt nicht nur auf den Körper, senkt auch auf viele Weisen den Stress und hebt auf Dauer die Stimmung, macht glücklicher. Du merkst, wie viele Effekte dabei zusammenkommen? Und trotzdem, und das ist mir wichtig, Bluthochdruck ist kein Moralthema, es ist kein hättest du mal. Es ist ein Regulationszustand. Manchmal ist er genetisch getriggert, manchmal gewichtsabhängig verstärkt, manchmal entzündlich moduliert. Manchmal ist es auch schlicht die Summe aus zu wenig Pause, zu viel Verantwortung und zu lange über Grenzen gegangen, ohne dass es je eine klare Stelle gab, an der man hätte sagen können, ha, da ist der Fehler. Ja, und manchmal ist Gesundheit auch sozial bedingt. Und damit betreten wir eine Ebene, die im Sprechzimmer selten ausreichend Raum bekommt, nämlich der sogenannte sozioökonomische Stress. Die Whitehall-Studie zeigte über Jahre hinweg, dass niedriger beruflicher Status, geringe Autonomie und chronische Arbeitsplatzunsicherheit mit höherem Blutdruck und erhöhter Mortalität einhergehen. Nicht, weil die Menschen falsch sind, sondern weil anhaltende Kontrolllosigkeit biologisch messbaren Stress erzeugt. Kontrolle ist also physiologisch relevant. Und damit ist auch Bluthochdruck ein Stück weit ein Kontrollthema. Wenn dein System dauerhaft das Gefühl hat, gegen Widerstände arbeiten zu müssen, äußerlich oder innerlich, steigt der Druck. Und das ist die Stelle, an der es auch gesellschaftlich wird. Manche Menschen leben nicht ungesund, sie leben halt unter Bedingungen, die krank machen. Und hier wird es individuell. Was ist änderbar, was nicht? Wie kann ich im Rahmen meiner Möglichkeiten das Beste für mich herausholen? Besonders im Hinblick auf all das, was wir hier schon besprochen haben. Natürlich können wir sagen, ja, dann nehmen wir halt Tabletten. Und ja, Medikamente sind ein enormer Fortschritt. ACE-Hemmer, AT1-Blocker, Calcium-Antagonisten, Diuretika, Beta-Blocker, sie greifen präzise in diese Regelkreise ein und haben millionenfach Leben gerettet. Die Sprint-Studie 2015 im New England Journal of Medicine veröffentlicht, zeigte, dass eine intensivere Blutdrucksenkung kardiovaskuläre Ereignisse deutlich reduziert. Aber Medikamente behandeln den Druck und nicht zwingend den Kontext. Sie sind gewissermaßen wie ein Airbag. Sie schützen dich, während du beginnst zu verstehen, warum du auf der Autobahn seit Jahren innerlich mit 180 Stundenkilometern unterwegs bist. Und wenn du nur den Airbag einbaust und weiterfährst wie bisher, egal ob Schnee, ob Nebel, ob sonst irgendwas, wird das System irgendwann erneut reagieren. Ja, man kann die Therapie ausweiten, kombinieren, verschiedene Arzneistoffe intensivieren, die Dosierung hochschrauben. Oder man stellt sich die ehrlichere Frage. Was läuft hier eigentlich dauerhaft unter Spannung? Und hier liegt oft die echte Entscheidung. Will ich nur Werte verbessern oder will ich mein System wirklich entlasten? Beides darf sein. Aber das Zweite hat den Vorteil oder für manche auch den Nachteil, es verändert meistens nicht nur den Blutdruck. Und damit schließt sich der Kreis zu unserem Gartenschlauchbild. Du kannst die Pumpe drosseln, du kannst den Abfluss regulieren, du kannst die Gefäßspannung beeinflussen. Aber wenn das gesamte Steuerungssystem im Alarmmodus bleibt, wäre es vielleicht klüger, nicht nur am Druck zu drehen, sondern an der Regulation. Und Regulation ist nicht nur Wellness. Regulation ist die Fähigkeit, vom Gas zu gehen, ohne Angst zu bekommen. Es ist die Fähigkeit, Grenzen zu setzen, ohne Schuld zu empfinden. Es ist die Fähigkeit, Sicherheit zu erzeugen, und zwar innen, nicht nur außen. Der Bluthochdruck ist oft ein Marker und ein Ausdruck eines Systems, das über lange Zeit versucht hat, dich leistungsfähig zu halten. Und genau hier beginnt meine eigentliche Arbeit. Und zwar nicht bei der Tablette und nicht beim erhobenen Zeigefinger, sondern bei der Frage, was hält dein System dauerhaft auf Spannung, auf Druck? Wo läuft dein innerer Motor seit Jahren auf leicht erhöhtem Drehzahlbereich und du hast es längst als normal abgespeichert? In meinem 1:1 Programm Körperkompass arbeite ich an genau dieser Stelle. Du hast gesehen, wie individuell das Ganze ist, so individuell wie du eben auch. Wir schauen nicht nur auf Werte, wir schauen auf Regulation, auf Muster, auf innere Narrative, auf Stressachsen, die vielleicht schon seit Jahren aktiv sind. Ich arbeite medizinisch fundiert und systemisch gedacht, ohne Schuldzuweisung, aber mit Klarheit. Du kennst mich. Wenn du merkst, dass dich diese Folge nicht nur interessiert, sondern tatsächlich auch ein Stück weit trifft, dann könnte Körperkompass genau der Raum sein, in dem wir dein System wirklich neu ausrichten. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Und Achtung, jetzt wird es vielleicht doppelt interessant für dich, weil ich gerade ein neues Konzept innerhalb meiner Arbeit entwickle und erarbeite, vergebe ich eine sehr begrenzte Anzahl an Plätzen für eine Art Pilotphase zu einem deutlich vergünstigten Preis. Für Menschen, die schon länger mit mir arbeiten wollten oder vielleicht auch jemanden kennen, für den das genau jetzt sinnvoll wäre. Ob nun Bluthochdruck oder ein anderes Thema, durch das du merkst, dass es eben so nicht weitergehen kann. Wenn du nicht nur Symptome wegmachen möchtest, sondern verstehen und verändern möchtest, dann schau in die Shownotes. Vielleicht ist genau jetzt dein Zeitpunkt. Danke, dass du da warst. Wenn dich etwas berührt hat, nimm es mit. Lass es wirken, lass es sacken. Und wenn du spürst, dass das hier mehr war als nur ein Podcast, sondern vielleicht der Anfang von etwas, dann folge mir und komm zurück, wenn du magst. Hier ist Platz für dich, immer wieder. Und bis dahin, vertrau deinem Körper. Er weiß mehr, als du denkst.